Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Krößmann.
Ich bin Linda van Rennings.
Und bei uns zu Gast ist heute Hanno Renner, Gründer und CEO von Personio. Hallo Hanno.
Hallo Linda, hallo Christoph. Freut mich hier zu sein.
Ja, und bevor wir heute in unser Thema einsteigen, wollen wir dich aber erst noch ein bisschen besser kennenlernen. Also wäre es super, wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, wer du bist, was du bisher so gemacht hast in deinem Leben und wie du auch zu Personio gekommen bist.
Ja, gerne. Mein beruflicher Werdegang ist relativ kurz erzählt. Ich sage manchmal, ich habe noch nie einen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil sich Personio meistens eher wie ein Hobby und nicht wie Arbeit anfühlt. Ich habe aber tatsächlich Personio mit meinen Mitgründern 2015 aus dem Studium raus, also parallel zum Studium noch gegründet. Habe natürlich davor diverse Praktika und Werkstudententätigkeiten gemacht, aber eigentlich aus dem Studium gegründet und davor hier in München studiert, zum einen an der TU meinen Master gemacht, aber auch am CDTM. Das ist hier so ein interdisziplinärer Studiengang von TU und LMU, wo sehr viele Leute von verschiedenen Hintergründen, die alle die Motivation haben, was zusammen zu erreichen und zu bewegen, zusammenkommen. Und da habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt. Und da haben wir uns 2015 entschieden, selber auch ein Unternehmen gründen zu wollen.
Dann habt ihr direkt im Bereich auch HR ein Unternehmen, also Personio, gegründet. Wie seid ihr denn da eigentlich hingekommen? Wo ist das Interesse dafür entstanden?
Also grundsätzlich war das Interesse für uns, ein Unternehmen zu gründen, aus zwei Hintergründen entstanden. Die eine Sache war wirklich, ein Unternehmen, einen Ort auch aufzubauen, wo wir und viele andere motivierte Kollegen Spaß haben, gemeinsam was zu erreichen und gemeinsam einen Impact zu haben. Und das ist erstmal ganz unabhängig von dem Bereich, in dem wir arbeiten. Und dann war aber für uns zusätzlich wichtig, dass wir mit einer digitalen Technologie ein Problem lösen können, das noch nicht gelöst ist. Also jetzt nicht noch einen anderen E-Commerce für das Dorf jetzt schwarze Pullover zu bauen, den es einfach schon gelöst ist. Das ist ein wichtiges Problem, aber das ist gelöst, sondern was zu finden, was wirklich auf viele Leute einen Impact haben können. Und da sind wir dann über einen anderen Kommilitonen, der damals CTO von einem 100-Mann-Unternehmen oder 100-Mitarbeiterinnen-Unternehmen gestoßen. Und der hat dort HR mitverantwortet oder zumindest das Verwalten von HR-Daten in vielen Excel-Listen und dadurch das Problem kennengelernt, wie viel Arbeit ein undigitalisiertes Personalwesen macht, was aber die Leute, die im Personalwesen arbeiten, davon ablenkt, sich auf die wirklichen richtigen Dinge und auch ihre Mitarbeiter zu fokussieren. Und das hat sich als wie ein wichtiges Problem angefühlt und gleichzeitig eben dann auch von initialen Research, den wir gemacht haben, den Markt uns angeschaut und mit HR-Lern gesprochen und gemerkt, dass es wirklich sich ungelöst anfühlt und nach einem großen Problem anfühlt und dementsprechend sind wir dem nachgegangen.
Das ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie denn damals so HR-Software typischerweise war, um zu verstehen, was ihr dann danach anders gemacht habt.
Also ich glaube, ich nenne es oft und gerne die Demokratisierung von HR-Software. Also wir waren nicht die erste HR-Software, die vorhanden war oder die es gab, aber es gab eben vor allem HR-Software für große Unternehmen, die viel Geld kostet, die sehr aufwendig zu implementieren ist und die dann auch in der Nutzung viel Experten und IT-Ressourcen braucht, was einfach oft nicht passend ist für Unternehmen, die kleiner und mittelständisch sind. Und wir haben im Endeffekt deshalb mit einem modernen SaaS-Ansatz, wie jetzt viele Software heutzutage in verschiedenen Unternehmensbereichen entwickelt wird, es geschafft, eine Software zu bauen, die genau diese Bedürfnisse von kleinen Mittelstandsunternehmen adressiert und gleichzeitig eben auch sicherzustellen, dass sie sehr wenig initiales Investment und auch geringe laufende Kosten hat, gleichzeitig sehr schnell zu implementieren ist, also wirklich nach 2 bis 4 Wochen die Kunden da schon den Mehrwert davon bekommen und auch im Alltag einfach zu nutzen ist und keine IT oder Experten braucht. Wir haben natürlich Experten zur Seite, die Kunden unterstützen, aber eigentlich die HR und Personalverantwortlichen sich selber mit der Software sehr schnell zurechtfinden. Und zu deiner Frage, wie war HR, als wir angefangen haben und sind bis heute noch in vielen Unternehmen, ist tatsächlich in kleinen mittelständischen Unternehmen sehr selten überhaupt Software unterstützt. Also ganz oft läuft es noch über Excel-Listen, über Papierordner, die in Schränken stehen. Und genau, einfach weil es da auch, glaube ich, nicht viel Alternativen dazu gab. Und deshalb, wie anfangs gesagt, die Demokratisierung von HR-Software für kleine Mittelstand schon nehmen.
Jetzt sind wir schon mitten da drin im Thema, was ihr eigentlich macht und was Personio ist. Du hast es ja gerade schon angerissen, aber vielleicht nochmal so ein 10-Sekunden-Pitch. Was kann ich mit eurer Software alles machen? Das ist ja deutlich mehr als Recruiting, richtig?
Ganz genau. Recruiting ist eigentlich nur ein Einstieg, aber der Kern von uns ist wirklich die Verwaltung des Mitarbeiters und dessen Daten, und dafür digitalisieren wir den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus. Recruiting ist ein Punkt, der oft anfängt und wo viele Kunden auch schon anfangen, Personio zu nutzen. Aber danach kommt eben auch das Onboarding des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin, die Verträge zu erstellen, diese zu verwalten, die ganzen Personal-, Gehalts- und sonstigen Daten über den Mitarbeiter an einem Ort zu sammeln und zu verwalten zu können, auch den Mitarbeiter mit einzubeziehen in diese Dinge. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin umzieht, dass sie denn die Adresse ändern kann, dass es eine neue Bankverbindung eintragen kann und solche Sachen, dass man da wirklich diesen Prozess inklusiv macht, aber natürlich auch Dinge wie Urlaubsanträge beantragen, zu genehmigen, Zeiten zu erfassen, den ganzen Feedback- und Development-Prozess abzubilden, also diesen ganzen Zyklus, und darum rumherum natürlich zum einen den Zugriff für alle Beteiligten im Prozess zu geben, gleichzeitig aber auch die Daten dann hinterher auswertbar zu machen, zu woher kommen unsere Kandidaten, wie ist eigentlich unsere Attrition Rate, also wie lange bleiben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen, wie verteilen sie sich auf die verschiedenen Bereiche, was ist unser Geschlechtermix und so weiter, also diese Daten auch auswerten zu können.
Jetzt gibt es euch ja seit 2015 und du hast ja gerade so umrissen, das ist ja schon relativ viel, was ihr in der Software anbietet. Wie hat sich das so über die Jahre entwickelt? Also was war von Anfang an so die Grundidee, was kam über die Jahre dazu? Und vielleicht auch so ein bisschen Ausblick, erstmal noch herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt ja seit kurzem Unicorn, ihr habt ja nochmal ordentlich Geld jetzt in der Series D geraced, vielleicht auch so, was die nächsten Schritte sind, also ein bisschen die Entwicklung von Personio, kannst du uns nochmal näher bringen?
Ja. Also die Unternehmensbewertung und auch das Label Unicorn war uns nie wirklich wichtig als Ziel und ist es auch bis heute nicht. Uns war immer das Ziel, eben so vielen wie möglich Unternehmen in Europa zu helfen mit ihren HR-Prozessen. Und da haben wir tatsächlich angefangen mit im Prinzip einer Digitalisierung von Excel-Listen, um diese ganzen Daten, die da vorhanden sind, für alle Unternehmen, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zugänglich zu machen, aber natürlich auf Basis von Zugriffsrechten. Also das war so die initiale Idee, einfach die Leute so zu involvieren, da wo sie es haben sollen, weil Personaldaten sind eine der wenigen Daten, die sehr, sehr wichtig sind, dass viele Leute Zugriff haben, aber gleichzeitig kein Mensch oder nur wenige im Unternehmen wirklich auf alles Zugriff haben dürfen. Und dementsprechend war die initiale Idee wirklich, diesen Zugriff zu managen, dass jeder die Dinge, die er sehen oder sie sehen kann und soll, sehen kann, gleichzeitig aber auch manche Dinge bearbeiten können, manche Dinge nicht sehen. Und das war so das Herzstück, und darum herum haben sich natürlich sehr schnell, auch weil wir sehr eng mit unseren frühen Kunden zusammengearbeitet haben, Dinge wie die Urlaubsbeantragungen und Krankheitstage drumherum gebaut, und dann natürlich auch das Onboarding, und so haben wir uns dann immer weiter erweitert und dann aber auch relativ früh, dass viele davon, oder zumindest die ersten Versionen dieser Produkte, sind dann schon wirklich auch 2016 entstanden. Das heißt, wir haben relativ schnell gesagt, eigentlich kommt der Wert davon, wirklich ein Tool für alle HR-Prozesse zu sein. Deshalb haben wir uns früh erweitert, und jetzt bis heutzutage haben wir über 200 Kollegen und Kolleginnen, die am Produkt und an der Weiterentwicklung arbeiten. Dementsprechend viele oder alle dieser Bereiche, die wir jetzt schon anbieten, immer noch weiter vertiefen. Es gibt jetzt einzelne Tribes, wie wir sie nennen, die aus verschiedenen Produktteams bestehen, die sich darauf fokussieren, diese einzelnen Bereiche weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viele Bereiche, die neu dazukommen, wo wir uns weiter ausweiten. Beispiele davon sind Sachen, die auf bestehenden Funktionen aufsetzen. Zum Beispiel haben wir schon immer ein Dokumentenmanagement und ein Vertragsmanagement im Tool. Aber seit kurzem kann man eben auch digitale Signaturen darauf basierend aufsetzen. Und gleichzeitig arbeiten wir haben wir schon immer einen sehr starken Fokus auf die Lohnbuchhaltung, die vorbereitende Lohnbuchhaltung, die Daten zu sammeln. Aber seit wenigen Monaten kann man die jetzt auch direkt über das Rechenzentrum an Datev schicken und da eine Datev-Integration machen. Also viele Weiterentwicklungen bauen auf bestehenden Funktionen auf. Gleichzeitig gibt es aber auch neue Dinge, wie dass wir jetzt einen ganzen Marketplace nochmal zur Verfügung machen und noch in diesem Quartal zu den Kunden bringen werden, wo man dann auch Dinge wie Slack und Microsoft Teams mit einbinden kann, Prozesse, Urlaubsanfragen darüber abbilden kann. Also gibt es noch eine Unmenge an Dingen, die wir weiter ausbauen wollen. Und die Finanzierungsrunde, auch wenn sie jetzt nicht akut nötig war, gibt uns natürlich da den Raum, in Ruhe uns da weiterzuentwickeln und natürlich auch weiter in verschiedene Länder zu expandieren.
Das ist eine super Überleitung. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt 4 Büros im Moment in Dublin, in München, in Madrid und in London. Zum einen, warum genau da? Erste Frage. Und zweite Frage, habt ihr schon noch einen anderen Standort im Blick im Moment?
Ja, also München war natürlich, wo wir das Unternehmen gegründet haben. Und deshalb sind bis heute ein Großteil unserer Mitarbeitenden hier in München. Ich glaube, ein bisschen über 400 sind jetzt hier am Standort. Wir haben aber von Anfang an immer gesagt, wir wollen nicht ein Headquarter und dann verschiedene Nebenoffices sein, sondern egal, an welchem Standort ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Personio arbeitet, das ist nicht mehr oder weniger wichtig. Wir entwickeln Software an, bis auf London an allen Standorten. Wir haben Vertriebsteams an allen Standorten. Also da gibt es keine Hierarchie. Madrid ist dazu gekommen. Das war der erste Auslandsstandort, als wir 2019 mit Rollbox ein spanisches Unternehmen, ein Startup, übernommen haben, die dann Teil von Personio geworden sind. Und seither haben wir sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeitenden, die damals dort vor Ort waren, integriert, aber gleichzeitig den Standort auch weiter ausgebaut, ein größeres Büro angemietet und haben da jetzt Platz für bis zu 150 Kollegen und Kolleginnen. Nach London sind wir gegangen, weil wir einfach den UK-Markt auch für sehr wichtig beinhaltet haben und jetzt nicht zuletzt durch Brexit auch noch ein bisschen separierter Markt, wo wir natürlich deshalb auch lokal Leute haben wollen, die unsere Kunden dort bestens begleiten können. Und für Dublin haben wir uns entschieden, als ein quasi nochmal Europa-Hub, der sehr international ist, wo sehr viele Kollegen und Kolleginnen gibt oder Talent einfach gibt von verschiedenen Ländern aus Europa und wo man sehr gut sowohl für den Vertriebsbereich, aber auch für den Kundensupport Leute aus ganz Europa zentral an einem Ort zusammenarbeiten lassen kann. Und deshalb ist das ein Büro, das seit letztem Sommer sehr schnell wächst und da inzwischen schon über 50 Kollegen und Kolleginnen arbeiten.
Jetzt ist ja Digitalisierung von HR-Management euer großes Thema und das hat natürlich in dem vergangenen Jahr nochmal eine ganz bedeutendere Wirkung einfach bekommen. Merkt ihr selber, dass dadurch auch zu euch mehr Leute, Unternehmen kommen, die sich dafür interessieren und das auch machen wollen?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sich sehr relevant im letzten Jahr verändert haben. Die eine Sache ist, dass schon im ersten Lockdown natürlich als erstes HR gefragt war, diese ganzen neuen Veränderungen zu verwalten, zu managen, sich darum zu kümmern. Und diese auch bei uns im Unternehmen, wo wir HR schon immer Teil des Management-Teams war und eine wichtige Rolle bei uns gespielt hat, ist HR war es bei uns auch eine sehr wichtige Funktion natürlich, um den Lockdown zu handeln. Und da ist es in vielen Unternehmen aber dadurch nochmal viel wichtiger und strategischer geworden. Und deshalb war A, glaube ich, einfach für viele Unternehmen dadurch ein höherer Fokus, sich jetzt mit HR auseinanderzusetzen, da auch zu investieren, die zu unterstützen bei ihrer Arbeit. Und das hat, was sicher der eine für uns positive Effekt und glaube ich auch grundsätzlich richtig, dass HR diese Sichtbarkeit bekommen hat. Und dazu kam natürlich, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, es noch viel schwieriger ist, viele der bisschen antiquierten Prozesse wie einen Urlaubsantrag auf dem Papier auszufüllen oder auch Homeoffice überhaupt zu tracken, Dinge wie Kurzarbeit zu tracken, zu verwalten, solche Dinge einfach viel schwieriger geworden sind. Und deshalb haben wir durchaus in den ersten Monaten des Lockdowns noch ein bisschen verhalten, weil da die Leute mit allem Möglichen beschäftigt waren. Aber seit Sommer dann hat die Nachfrage, die immer schon hoch war, nochmal deutlich angezogen. Und wir glauben auch, dass dieser Effekt der Digitalisierung, die sich in kleinen Unternehmen nochmal deutlich beschleunigt hat durch Corona.
Ja, jetzt seid ihr natürlich auch davon betroffen. Wie habt ihr denn eure Arbeitsweise umgestellt im Personalbereich oder grundsätzlich für euer Geschäft, wenn viele Menschen im Homeoffice sitzen oder ihr noch verteilter als vorher arbeitet?
Also eine Herausforderung, die wir nicht so groß hatten, war natürlich das die Digitalisierungsfrage an sich, also davon abgesehen, dass wir natürlich seit dem ersten Tag Personio Kunde und Nutzer selber von unserer eigenen Lösung sind, haben wir natürlich viele der Lösungen wie Slack, wie Zoom und viele dieser Kollaborationstools, auch Miro, schon im Einsatz gehabt, um auch über die verschiedenen Offices zusammen zu kollaborieren, aber auch hier lokal einfach da digital zu arbeiten. Das heißt, dass auch dass alle Kollegen und Kolleginnen natürlich mit Laptops ausgestattet sind. Das hat, es hieß, von einem Tag auf den anderen konnten wir ins Homeoffice, ohne dass das eine Herausforderung wurde. Gleichzeitig war aber natürlich für uns trotzdem auch auf einmal ganz anders arbeiten. Und da mussten wir mit vielen Dinge auch neu lernen. Wir haben das aber auch so ein bisschen als Chance begriffen. Immer wenn es eine große Veränderung gibt, die alle betrifft, dann kann man halt auch besonders gut oder besonders nicht so gut damit umgehen. Wir haben damals dann eine Homeoffice Taskforce gebildet, die aus Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen Unternehmen bestanden hat und bis heute auch besteht, vor allem jetzt in dem zweiten Lockdown nochmal verstärkt aktiv geworden ist, die sich natürlich sehr, sehr viel ist, sehr vieles Dinge selber überlegt hat. Was können wir machen von, wir haben normalerweise hier im Büro zweimal in der Woche Yoga gehabt. Wie können wir das remote machen? Wie können wir andere Team-Events machen, Dinge ausprobieren, aber die dann auch mit allen Teams teilen, dass wenn ein Team irgendwas rausgefunden hat, was besonders cool war, dass das die anderen auch machen können. Aber auch auf welche Probleme stoßen die Leute einfach jetzt zu Hause. Also das heißt, wir haben viele Umfragen gemacht, um rauszufinden, es gab Probleme, dass Leute daheim keinen richtigen Schreibtisch haben, wo wir dann Schreibtische organisiert haben. Es gab Dinge, wo die Leute einfach auch gerade jetzt im zweiten Lockdown nochmal verstärkt, als eigentlich im ersten, viele einfach so eine Fatigue, Ermüdung von den Lockdowns haben, wo wir uns auch jetzt gerade wieder mit Mental Health Days behelfen und da immer wieder einfach zu verstehen, was sind die Herausforderungen, die ja neu sind, aber was sind auch Dinge, die wir jetzt besonders gut machen können, was zum Beispiel besser geworden ist, ist tatsächlich die Kollaboration über die verschiedenen Büros. Es gibt jetzt nicht mehr den Unterschied von hier in München bei unserem wöchentlichen All-Team-Meeting wird auf der Bühne präsentiert und alle stehen da und die anderen sind nur per Video zugeschaltet, sondern auf einmal sind alle auf gleichermaßen zugeschaltet, gleich nah oder weniger nah dran. Und das hat natürlich auch viel einige positive Effekte gehabt, aber definitiv hat es für uns auch Veränderungen gebracht. Und was wir, glaube ich, jetzt, ich würde nicht sagen resümierend, weil ganz abgeschlossen ist ja die Phase noch nicht, aber was wir schon auch für uns gelernt haben, ist, dass wir trotzdem wieder eine Office-Kultur haben werden und auch wollen. Und das auch, das ist, was wir in den Umfragen von den Mitarbeitern und Mitarbeitenden hören. Aber es geht einfach um mehr Flexibilität. Das heißt, Leute wollen vielleicht 2 oder 3 Tage von zu Hause arbeiten, dann aber auch wieder reinkommen und eben diese auch mal vielleicht einen Urlaub zu verlängern und eine Woche noch aus Teneriffa arbeiten und solche Dinge. Da wird sich sicher viel, was die Flexibilität angeht, ändern. Aber wir glauben, wir haben auch nicht die Intention, jetzt auf ein komplett Remote-Unternehmen umzustellen, wo alle irgendwo sitzen, weil dafür merken wir auch, dass die Nachfrage für Zusammensein und Zeit im Büro verbringen da zu hoch ist.
Jetzt seid ihr auch in den vergangenen Jahren schon stark gewachsen. Wie ist das ja im vergangenen Jahr und jetzt? Da müsst ihr das Recruiting ja dann auch wahrscheinlich zu 100% digital machen. Funktioniert das für euch? Hat sich das bewährt? Vielleicht kannst du da auch noch einen kurzen Einblick geben.
Also ich glaube auch da, ich würde sagen, das Recruiting an sich funktioniert relativ gut. Also da haben wir wirklich, wir haben den Prozess, den wir bisher schon hatten, müssen für einfache Stellen, 5-stufiger Prozess, für Führungskräfte teilweise noch länger, aber den könnten wir zum Teil sogar noch einfacher machen, weil wir nicht lokal noch machen, die Buchung der Räume koordinieren mussten und so weiter, sondern es gab halt einfach Zoom-Meetings und man kann auch leichter, pünktlicher durchwechseln, man braucht nicht diese Pausen so sehr. Also das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Auch da haben wir natürlich intensiv unser eigenes Tool genutzt, das schon immer, aber jetzt auch nochmal wichtiger, wenn die Leute nicht mehr sich danach auf den Gang treffen nach Interview, eben von allen Beteiligten im Prozess hinterher direkt eine Evaluation abfragt, die dann gesammelt dort überblickt werden kann und dementsprechend auch hinterher es leichter ist für den Hiring Manager darauf basierend dann auch eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, auch denn natürlich dann hinterher ein Angebot zu verschicken, das digital zu unterschreiben. Also dieser ganze grundsätzliche Prozess des Recruitings, würde ich sagen, hat ein bisschen Umstellung gebraucht, weil man die Leute nur remote kennenlernt. Aber wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, 350 oder sowas in den Größenordnungen Kollegen und Kolleginnen eingestellt seit dem letzten Lockdown und sind deshalb da, glaube ich, inzwischen relativ erfahren und haben da keine Probleme. Viel schwieriger ist, glaube ich, der Onboarding-Prozess tatsächlich, denn auch da haben wir natürlich viel umgestellt. Auch der wird nach wie vor durch unser Tool supported, wo immerhin sichergestellt wird, dass rechtzeitig der Laptop losgeschickt wird, dass die neue Kollegin den dann auch auf dem Schreibtisch hat, dass das Welcome-Paket per Post verschickt wird. Diese ganzen Dinge die passieren nach wie vor über unser Tool. Aber natürlich sind viele der sonstigen auch ein bisschen sozialeren Willkommenssachen, das Büro erstmal zeigen, Leute informell kennenlernen, ist schwieriger und auch der Wissenstransfer und das Onboarding der neuen Leute ist nach wie vor einfach insofern, wir hatten immer einen sehr strukturierten Prozess mit, was alles passieren muss, aber dazwischen gab es natürlich sehr viel Informelles über den Tisch mal Fragen, Entschuldigung, das habe ich zwar vorher erklärt bekommen, aber wie war das nochmal? Und da merken wir, dass wir da sehr stark arbeiten müssen, dass sich die New Joiner da nicht schlecht vorkommen, wenn sie nochmal zum dritten Mal was fragen, was man über den Tisch mal eben macht, aber jetzt in einen extra Zoom-Call oder eine Slack-Nachricht zu schreiben, du, ich weiß, du hast schon mal gesagt, aber kannst du mir nochmal, das fühlt sich halt, glaube ich, für einen New Joiner manchmal schwieriger an und diese Barriere müssen wir eben auch überbringen.
Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie gerade Leute einstellt. Und Onboarding, müssen wir auch sagen, ist echt nochmal eine andere Herausforderung. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, an welcher Stelle kann Technologie da unterstützen? Und an welcher Stelle ist es aber dann doch diese menschliche Komponente, die eben wichtig ist und gerade natürlich auch ein Stück fehlt. Und das würde mich auch nochmal generell jetzt bei euch auch interessieren. Ich meine, ihr liefert ja eine Software, du hast gerade gesagt, so ein bisschen die Demokratisierung des ganzen HR-Prozesses. In welchem Bereich macht es denn deiner Meinung nach Sinn, Technologie einzusetzen, also in welchem HR-Bereich und wo ist es am Ende dann aber doch die menschliche Komponente, die man irgendwie nicht wegdigitalisieren kann? Wie sieht das Zusammenspiel da aus?
Also das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Frage und ganz klar zu sagen, wir glauben ganz fest daran, dass die HR-Abteilung nicht nur gleich wichtig, sogar noch wichtiger werden muss, als es in vielen Unternehmen ist und teilweise auch von den Ressourcen eher mehr investiert werden sollte als weniger, also auch von Kollegen und Kolleginnen, die in den Teams arbeiten. Was wir glauben, vereinfachen zu können, teilweise zu automatisieren und teilweise eben Arbeit, die wegfallen kann, sind wirklich administrative Themen, die sehr wenig Wert schaffen. Also zum Beispiel nach einem Interview oder einer Reihe an Interviews den verschiedenen Kollegen und Kolleginnen hinterherzulaufen und zu fragen, wie sie den Kandidaten oder die Kandidatin fanden. Das ist nichts, was in irgendeiner Weise sinnvoll ist, dass das jemand macht, weil das einfach eine Zeitverschwendung. Stattdessen sollte das ein Tool machen und dann kann die Person, die sonst den Leuten hinterhergerannt hat, sich mehr Zeit mit dem Feedback beschäftigen, darf tiefer zu schauen, ist es der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin. Oder nochmal vielleicht eine bessere Stellenausschreibung machen, wo sich nochmal mit Zahlen auseinanderzusetzen, wo, in welchem Schritt des Funnels verlieren wir eigentlich Kandidaten und warum. Das sind alles Dinge, wo wir glauben, da sollten sich die Personaler und Personalerinnen fokussieren können. Und das Gleiche auch bei der Mitarbeiterverwaltung, dass es da nicht darum geht, Urlaubstage zu zählen oder Rückstellungen manuell zu bilden und auszurechnen. Das kann ein Tool wie Personio einfach auf den Knopfdruck ausspucken oder einen Bericht für den Vorstand, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in welchen Abteilungen arbeiten. Das sind alles Dinge, da glauben wir, sollte keine Zeit verwendet werden, aber sich mit einem Kollegen hinzusetzen, um über die Zukunft zu sprechen, über die Entwicklung zu sprechen oder auch für eben was unsere HR-Abteilung jetzt auch macht, über mentale Probleme im Homeoffice zu sprechen, sowas, das kann nicht automatisiert werden, das wird auch Personio nie können und deshalb, glaube ich, ist die menschliche Komponente extrem wichtig, die werden wir nicht automatisieren können. Ich glaube, es gibt aber sehr viele, oder ich weiß von den vielen Erfahrungen der letzten Jahre, dass es in vielen Unternehmen noch viele Prozesse gibt, die sehr einfach automatisiert werden können, die sehr wenig Wert schaffen und die einfach die HRler und HRlerinnen davon abhalten, das zu machen, was sie gerne machen würden und was sie auch machen sollten, sich um die Mitarbeiter zukünftige und bestehende kümmern.
Das ist ja eigentlich auch ein super Verkaufsargument oder ein super Grund, so ein Tool einzusetzen, dass man sagt, ich kann meine Arbeitszeit eigentlich viel sinnvoller nutzen. Trotzdem, wir haben mal eine Umfrage gemacht, laufen immer noch super viele HR-Prozesse gar nicht IT-gestützt ab. Du hast es am Anfang ja auch gesagt, vieles dann doch noch Papier und Aktenordnern. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Push durch Corona erfahren, aber wie erlebt ihr das so? Woran hakt das im Moment noch? Wissen die Unternehmen teilweise gar nicht, dass es sowas gibt? Sind es eher so Vorbehalte oder was erlebt ihr in den Gesprächen mit Neukunden?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung an verschiedenen Gründen. Es gibt sicher immer noch dieses Denken, dass Software eben extrem teuer, sehr aufwendig zu implementieren ist, IT-Ressourcen braucht, die sowieso immer knapp sind und solche Dinge, wo einfach für viele Leute es auch überraschend ist, wie wie schnell so eine SaaS-Lösung dann implementiert werden kann, wie einfach die zu nutzen ist und wie wenig die dann auch im Endeffekt kostet im Vergleich zu Personal, kostet für die meisten unserer Kunden weitaus weniger als einen weiteren Werkstudenten oder einen Intern im HR einzustellen, der oder die irgendwo nochmal eben solche administrativen Dinge oft macht. Also da ist, glaube ich, oft viel ein bisschen ein falsches Verständnis, aber gleichzeitig natürlich auch, dass oftmals in HR dann auch ein bisschen wenig nach wie vor investiert wird oder das so ein bisschen eher als eine Support in der Funktion, die irgendwie möglichst wenig kosten soll, bringen, anstatt zu sagen, okay, wir können, eigentlich sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der wichtigste Erfolgsfaktor jedes Unternehmens, und wenn die Abteilung, die dafür verantwortlich ist, die richtigen Kollegen und Kolleginnen zu identifizieren, wenn die keine Zeit damit dafür hat, sich darum zu kümmern, dann ist das Unternehmen auf kurz oder lang zum Scheitern verurteilt. Man kann immer noch existieren, aber definitiv bleibt es dann unter dem Potenzial zurück, das es hätte, wenn sich die Personalabteilung da eben auch mehr um die Kollegen und Kolleginnen kümmern könnte. Ich meine, das ist wahnsinnig schmerzhaft für jedes Unternehmen, einen wichtigen, gut eingearbeiteten Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu verlieren. Aber das kann natürlich passieren, wenn die HR stattdessen irgendwelche Verträge manuell erstellen muss, in der Zeit, wo sie sich darum kümmern kann, diese Mitarbeiter zu identifizieren und herauszufinden, was passieren muss, damit die lang beim Unternehmen bleiben.
Und angenommen, ich höre jetzt den Podcast und habe bisher noch keine digitale Lösung für meine Personaldaten zum Beispiel. Und ich sage, finde ich aber spannend, würde ich gerne umsetzen. Was empfiehlst du zum Beispiel so einem klassischen Mittelständler, der sagt, okay, ich will das angehen? Also klar, ich rufe dann wahrscheinlich mal bei euch an oder gehe auf eure Website. Aber was sind so Schritte und was kann ich, ist es Schritt für Schritt, setze ich es um? Also das ist ja wahrscheinlich viel Arbeit hinter, die ich auch als Unternehmen vielleicht erstmal scheuen würde an erster Stelle.
Ja, also ich glaube, oft wird diese Arbeit überschätzt, auch von manchen, die dann auf irgendeinem alten System sind, das sie eigentlich schon lange mal ersetzen wollen, weil sie merken, das funktioniert eben nicht mehr gut oder das ist vielleicht auch nicht gut implementiert worden, aber die Kosten sind ja dann so hoch, das zu wechseln. Ich glaube, das wird oft mal auch überschätzt. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr viel jetzt mit über 3000 Kunden, die wir alle implementiert haben, von den verschiedensten Setups natürlich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt haben, sowohl was sind gute Strategien, wir sind auch sehr, sehr flexibel und unser Implementierungsteam berät da auch immer von, macht es jetzt Sinn, erstmal nur mit der digitalen Personalakte anzufangen und dann nach und nach auszurollen, oder macht es Sinn, dass wir eben alles auf einmal ausrollen. Wir haben natürlich viele der Best-Practice-Prozesse, den wir von 3000 Kunden gelernt haben und von uns selber, die wir auch dann erklären können. Dementsprechend geht es auch gar nicht so, müssen die Unternehmen da auch nicht das Rad neu erfinden. Gleichzeitig ist oft auch so eine Hürde zu sagen, da muss ich mir ja jetzt genau überlegen, wie der Onboarding-Prozess aussieht, um den dann mit der Implementierung richtig aufzusetzen. Aber auch da ist natürlich eine Software as a Service, die nicht dann programmiert werden müssen für einen einzelnen Kunden, sehr viel flexibler. Das heißt, ich kann jederzeit weitere Schritte hinzufügen, den Prozess ändern, ohne dass es mich weitere Kosten mit sich bringt oder viel Zeit kostet. Also ich glaube, da ist einfach viel, wo wir oft hören, dass die Kunden dann auch überrascht sind, wie schnell das ging und wie wenig Aufwand das war. Aber natürlich ist es für viele oftmals ein bisschen Hürde oder was, das schiebt man dann länger vor sich her und weiß, man soll es eigentlich implementieren, aber der keine Zeit. Auch da natürlich, weil viele der Dinge, die wir dann einsparen wollen, so ein Hand-in-Ein-Problem, wir natürlich die Personalabteilung beschäftigt halten.
Es gibt ja im Technologiebereich mittlerweile auch Tendenzen, dass überall künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und auch bei personaler Software ist das mittlerweile schon der Fall, wenn es zum Beispiel darum geht, Anschreiben oder Bewerbungen von vornherein auszusortieren. Ist das etwas, was bei euch auch mal geplant sein könnte, dass eure Software dann auch KI unterstützt, dann den Bewerbungsprozess beeinflusst?
Also ich will es niemals nie sagen und will auch nicht kann auch nicht sagen, wie die künstliche Intelligenz und Machine Learning Modelle in 10 Jahren aussehen. Grundsätzlich ist aber ja, und oft wird künstliche Intelligenz so ein bisschen mystifiziert, aber im Endeffekt ist es eine Ableitung treffend basierend von einer Analyse von vielen Daten. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Siemens bin und eine Einsteigerstelle habe, auf die ich 10.000 Bewerbungen bekomme und jedes Jahr und dann immer wieder darüber eingestellt habe, dann kann ich natürlich diese Stelle kann ich natürlich sagen, okay, dem Algorithmus gebe ich die Daten von denen, für die ich mich entschieden habe, und dann versucht er irgendwelche Ähnlichkeiten zu finden an diesen Lebenslaufen und darauf basiert, auf die neuen 10.000 die anzuwenden und dann zu sagen, okay, ihr habt noch nie irgendwen eingestellt, der einen Schnitt hat unter 2,3, also schmeißen wir erstmal alle raus. Vereinfacht gesagt, jetzt ein bisschen mehr sophisticated, aber natürlich ist das, wie das funktioniert. Und das funktioniert eben sowohl nur, wenn ich eine große Anzahl an Daten habe, worauf dieser Machine Learning-Algorithmus erstmal lernen kann, und gleichzeitig dann auch eine große Anzahl an Daten, worauf ich das anwenden kann. Das ist bei kleinen mittelständischen Unternehmen, die selbst wenn sie vielleicht 50 oder 100 oder wie wir jetzt 150 offene Positionen haben, sind es alles unterschiedliche Positionen. Auf jede dieser Positionen kommen ein paar 10, 100 Bewerber, und die verändern sich so schnell, dass man da gar nicht, selbst wenn man wollte, gar keinen Algorithmus sinnvoll drauf anwenden könnte. Und dementsprechend glaube ich, oder ist unser Fokus für kleine mittelständische Unternehmen eher darauf, dabei zu helfen, relativ schnell mit einem guten Tool und einer guten Unterstützung viele Bewerbungen händisch zu screenen oder durchzuschauen, indem wir zum Beispiel so ein Speed-Screening jetzt implementiert, wo ich als Personalerin einfach schnell durch die Lebensläufe durchklicken kann und dadurch aber auch viel schneller jetzt nicht erstmal suchen muss in der E-Mail, wo ist jetzt der Lebenslauf angehängt, und dann auch relativ schnell meine Bewertung dazu abgeben kann und dadurch einfach viel schneller und effizienter, aber mit händischem Auge und menschlichem Blick das auswählen kann. Deshalb denke ich, kann KI für manche große Unternehmen vielleicht Sinn machen. Ob das eine gute oder schlechte Auswahl ist, kann man nochmal hinterfragen. Aber für kleine und mittelständische Unternehmen glauben wir nicht, dass das in naher Zukunft kommen wird.
Ja, es gibt ja schon so Berichte, dass dann Bewerber teilweise einfach nur auf die Keywords schauen, die sie dann ihr anschreiben oder in ihren Lebenslauf reinschreiben, weil sie vielleicht denken, dass das dann vom Algorithmus bevorzugt raussortiert wird oder behandelt wird. Wie stehst du da grundsätzlich dazu? Ist das so im sensiblen Bereich wie Personal richtig? Also schon rausgehört für größere Unternehmen vielleicht, aber mein Eindruck ist, dass das eher dann ein zurückgestelltes Feld ist und vielleicht nicht unbedingt die Zukunft ist.
Ja, ich glaube auch, dass es also auch so eine Vorselektierung im Endeffekt, also erstens verstärkt es natürlich gewisse Biases, die schon vorhanden sind. Wenn ich einen Algorithmus trainiere mit den letzten 100 oder 200 Kollegen und Kolleginnen, die ich eingestellt habe, für eine und dieselbe Stelle, muss es natürlich sein, damit es vergleichbar ist, aber da in der Vergangenheit immer weniger Frauen eingestellt habe oder weniger Leute von anderen mit anderen kulturellen Hintergründen, dann wird der Algorithmus davon lernen und dann auch wiederum genau diese Aspekte wieder verstärken und auch mit reinbringen. Dementsprechend und gleichzeitig kann man natürlich sehr wenig menschliche Empathie und Verständnis damit rausziehen. Also, und wenn, also wie gesagt, wenn man wirklich so zu viele Bewerbungen hat und dann sagt, man macht einfach einen Cut bei einem gewissen Notenschnitt, dann kann das ja fair sein, auch in dem Wissen, dass man da vielleicht auch gute Kandidaten und Kandidatinnen verliert, aber dafür brauche ich keinen Algorithmus, und das kann ich dann über ein leichtes Formular machen und sagen, okay, jeder, der halt einen Abschluss unter einer gewissen Note hat, den schaue ich mir gar nicht an, aber das ist dann weniger, weil Künstliche Intelligenz es auswählt, sondern einfach, weil ich sage, okay, ich habe so viele Kandidaten und Kandidatinnen, dass ich irgendwo vereinfachen muss, aber wie gesagt, auch das ist, glaube ich, eher was vielleicht im Konzern ein Problem ist und nicht so sehr im Mittelstand.
Ja, dann lass uns grundsätzlich noch ein bisschen so die Zukunft von HR und auch Arbeit mal besprechen. Viele Unternehmen schaffen ja heutzutage schon Hierarchien ab, versuchen sich stark in einem New Work-Gedanken zu organisieren. Wie siehst du auf dieses Thema so allgemein, aber auch für Personio, und wird das mal in eurem Tool auch noch eine Bedeutung bekommen, dass vielleicht gar nicht mehr jetzt in den klassischen Hierarchien gedacht wird, wie das sonst immer war?
Ja, also ich glaube, New Work ist ein sehr, sehr breiter Begriff, wo man alles drin verstehen kann und sehr schwierig ist, jetzt da klar zu sagen, was ist New Work und was nicht. Ich glaube, was sehr wichtig ist und was, glaube ich, sich im Arbeitsmarkt unabhängig von den Strukturen oder ob es Hierarchien gibt oder nicht, was benötigt wird, ist, oder was die neuen Generationen, die auch in den Arbeitsmarkt kommen, und zu denen zähle ich gewissermaßen auch nach wie vor, die erwarten eben einen gewissen Impact zu haben, zu verstehen, wie sie und ihre Rolle zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Und ich glaube, diesen diesen Aspekt, das ist für mich viel auch von New Work, dass man zum Beispiel mit Zielsystemen wie OKRs arbeitet, um damit klarzumachen, was ist der Einfluss einer einzelnen Person auf den Unternehmenserfolg, aber auch die Transparenz, woran arbeiten eigentlich meine Kollegen, dass man nicht in Silos arbeitet, sondern versteht, wir haben zum Beispiel einmal im Quartal eine OKR Fair, wo wir wirklich wie eine Messe aktuell virtuell, die Leute sich gegenseitig ihre Ziele vorstellen, verstehen, wie die aufeinander einzahlen, wie die auf die Unternehmensstrategie einzahlen, damit sehr viel transparent zu arbeiten. Auch natürlich, damit viele Informationen den Mitarbeitenden geben, damit sie gleich gute Entscheidungen treffen können und sehr, sehr tief in der Organisation wichtige Entscheidungen getroffen werden können und nicht das irgendwie zu mir hoch bleiben muss, nur weil ich der Einzige wäre, der alle Informationen hätte, um eine richtige Entscheidung zu treffen, die dann im Zweifel schlechter ist. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn es jetzt um Sachen wie Holacracy und Unternehmensmodelle gibt, die gar keine Struktur, also keine Organisationsstruktur im klassischen Sinne und auch weniger die Hierarchien hat. Ich habe mich da mit einigen Unternehmen ausgetauscht, die das machen, und ich glaube, das ist auch spannend. Ich glaube, es funktioniert. Das ist eine These, aber ich glaube, es funktioniert besser in Unternehmen, die nicht ganz so schnell wachsen, weil die dann einfach sich mit diesen ein bisschen fluideren Strukturen auseinandersetzen können, davon lernen können und da auch viele positive Erfahrungen machen können. Ich glaube, in einem Unternehmen, das so schnell wächst, wie wir das aktuell tun, kann das auch zu sehr viel Chaos führen, wenn eben diese Struktur nicht da ist. Deshalb würde ich uns nie als sehr hierarchisches Unternehmen ansehen. Aber schon als ein sehr strukturiertes. Also bei uns gibt es für viele Sachen einfach sehr viel klare Kommunikation. Wir haben eine Organisationsmap, wo jeder versteht, wer welche Mission hat, welches Team mit welcher Vision zu unserem Core Purpose beiträgt und solche Dinge. Das ist eine Struktur, aber die schafft eben auch Klarheit, und dann weiß auch jeder, warum, mit wem er zu welchem Thema sprechen kann. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass jetzt nicht ein Werkstudent mit mir irgendeine Frage klären kann, weil er über 5 Hierarchien durchtickeln muss, um sich das Approval zu holen. Das ist eben nicht, das ist aus meiner Sicht traditionell und nicht New Work, dass da wenn der Junior in dem einen Department was von jemand anders will, dass dann 3 Hierarchien hoch und auf der anderen Seite wieder runter geht. Das wäre natürlich Quatsch, und das würde ich auch hoffen, dass das nie bei uns passiert.
Das ist irgendwo schwer vorstellbar heute, finde ich generell noch, wenn man sich sowas überlegt, aber gibt es wahrscheinlich auch noch. Was anders, was ja den aktuellen Arbeitsmarkt doch auch deutlich ändert, also neben diesen klassischen New Work-Ansätzen, ist ja auch das ganze Thema Generation Z. Also da kommt ja eine neue Generation auf den Arbeitsmarkt. Wir haben dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Aber da mal die Frage an dich: Habt ihr da schon Erfahrungen? Wie läuft das Recruiting mit der Generation ab? Stellen die auch andere Anforderungen an Unternehmen? Also habt ihr da schon erste Erfahrungswerte, was sich dadurch ändert?
Also ich glaube, wir haben vorher schon viel über Digitalisierung gesprochen, aber natürlich, je jünger die Generation, und das gilt auch schon für meine, aber auch für die nachfolgenden Generationen, ist natürlich der Anspruch, dass sie mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, dass sie jetzt nicht im Privaten permanent alles und jede Transaktion mit dem Smartphone machen können und dann irgendwelche Dinge wie einen Urlaubsantrag oder einen Lohnzettel in Papier bekommen. Das sind so grundsätzliche Anforderungen, und da sehen wir auch, dass je mehr jüngere Generationen auch in Entscheiderpositionen sind, kommen, dass das natürlich auch nur weil die Beschleunigung von Einführung von Tools mit beiträgt. Was mehr außerhalb von dieser Digitalisierungsaspekt geht, merken wir schon, dass auch diese neuen Generationen, das vorher angesprochene, den Anspruch, einen Purpose zu verstehen, warum existiert dieses Unternehmen, wie hat es auch einen positiven Impact, und das ist zum einen natürlich wichtig über das Kerngeschäft. Ich glaube, da hat es einen Waffenhersteller oder einen Ölkonzern gerade deutlich schwieriger, solche Leute anzuziehen, als jemand, der irgendwie durchs Kerngeschäft schon einen guten Beitrag leistet und irgendwie für einen positiven Impact sorgt. Darüber hinaus aber auch die Möglichkeit geben, als Unternehmen, und da bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass man als Unternehmen auch eine Verantwortung über das Kerngeschäft hinaus hat, indem man eben auch die Stimme hat, die bei uns jetzt irgendwie 600 Kolleginnen und Kollegen gebündelt, zu sagen, wir setzen uns vielleicht für Dinge wie Klimawandel ein und partizipieren da in gewissen Dingen. Wir haben Sustainability Committee, die auch intern irgendwelche Veränderungen da vorantreibt. aber auch Dinge wie ein Diversity Committee und da auch den Anspruch hat, dass wir als Unternehmen da ein faires und gutes Umfeld für alle Hintergründe und Geschlechter und so weiter bieten. Also ich glaube, das ist schon deutlich mehr gefragt und auch mehr Freiheit und Ownership gefragt, aber gleichzeitig glaube ich, dass oder von unseren Erfahrungen auch eine gewisse Struktur des Gehalts ist, nicht, dass alles Chaos sein muss, was eh teilweise falsch mit Startup assoziiert wird, aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das wären ein paar Gedanken dazu.
Wir kommen so langsam zum Ende, aber eine Frage inhaltlich noch, bevor wir noch drei Fragen haben, die haben wir für jeden Gast, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Was mich noch abschließend interessieren würde, jetzt egal, ob ich Generation Z oder Y oder was auch immer bin, was ja immer wichtiger wird, letztendlich ist es ja auch wirklich erfolgreiches Employer Branding, also dass ich mich einfach auch als Arbeitgeber, einem potenziellen Arbeitnehmer entsprechend darstelle, ne? Und das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass ich irgendwie sage, ich bin ein verantwortungsvolles Unternehmen, ich habe eine Mission, das nach außen gut kommuniziere, damit eben Talente zu mir kommen. Wie macht ihr das bei Personion? Hast du da so ein paar Tipps und Best Practices, wie man sich als Unternehmen einfach gut und authentisch darstellen kann?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, und deshalb haben wir auch, wir haben ein dediziertes Employer Branding Team, das heißt aber Employer Branding and Culture, und die Cassandra, die unser Team da leitet, ist so viel Leute von ihrem Team versuchen, Sachen nach außen sichtbar zu machen, sind die vor allem auch dafür zuständig, dass wir unsere Kultur intern leben und die immer weiterentwickeln und jetzt eben auch in einem Homeoffice Entscheidungen basierend auf unseren Werten getroffen werden und wir da einfach ja die Dinge, die dann intern gut funktionieren und gut passen, darüber dann nach außen zu sprechen, ist dann die leichtere Sache. Aber es ist viel schwieriger, wenn man intern eine schlechte Kultur hat oder viele Dinge einfach nicht dementsprechend, wie man sie gerne hätte, dann nach außen ein anderes Bild darzustellen. Weil wenn man diesen Fokus intern hat und die Dinge entsprechend danach nach seinen Werten entsprechend lebt, dann heißt Employer Branding nur in Anführungsstrichen sehr transparent zu ergehen und sehr viele dieser Sachen nach außen zu bringen. Und ich bin selber, das sind wir bei Generation Z, ich kann mit Instagram und TikTok Stories selber gar nicht mehr so viel anfangen, weil ich es selber nicht mache, aber ich bin immer wieder beeindruckt, was wir da alles an Dingen machen. Aber das sind meistens eben nicht, lass uns jetzt ein Employer Branding Video drehen, sondern die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich filmen einfach, was hier so passiert, oder filmen virtuelle Team-Events oder unsere Weihnachtsfeier oder was auch immer wir sonst machen, oder erzählen von irgendwelchen Dingen, die halt gerade hier bei Personio passieren. Und dadurch wird dann eigentlich Employer Branding eher eine Transparenzaufgabe als eine, ich überlege mir irgendwelche Stories, die nach draußen gut ankommen würden.
Sehr spannend. Anno, danke dir bis hierhin schon mal für deinen wichtigen Input. Ich denke mal, das ist ein Thema, das viele Unternehmen über Jahre hinaus beschäftigen wird. Wir haben zum Abschluss für jeden Gast immer noch drei Fragen. Das hatte Linda gerade angekündigt, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben, aber auch eigentlich ganz harmlos sind. Und da würde ich einfach mal loslegen. Gibt es einen Twitter-Account, den du empfehlen könntest? Und falls das nicht der Fall ist, was ist dein Lieblings-Emoji?
Ich bin nicht sehr aktiv auf Twitter. Ich glaube, ich folge Barack Obama und vielleicht noch 6, 7 anderen und Personio natürlich. Das heißt, wenn das rausfällt, mein Lieblings-Emoji, ich glaube, das, was sich die Hände vorm Gesicht zuhält, wenn irgendwas schiefgelaufen ist.
Cool, das hatten wir auch noch nicht. Gibt es ein Buch oder E-Book, das zurzeit auf deinem Nachttisch liegt, das du empfehlen kannst, das du gerade liest?
Ja, ein Buch, das ich gerade abgeschlossen habe, das ich aber sehr gut finde, heißt Trailblazer, und das ist das letzte Buch von Mark Benioff, dem Salesforce-Gründer und CEO, wo er genau das, was ich vorher auch schon mal so beschrieben habe, dieses Business as the greatest platform for change, und das ist ein Unternehmen, nicht nur die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und den Shareholdern hat, sondern eben auch und den Kunden, sondern auch der Community außenrum. Und man da eben als Unternehmen, glaube ich, auch viel, viel bewegen kann.
Super, das packen wir gerne noch mit in die Shownotes, falls das jemand auch nachlesen möchte. Und unsere letzte Frage, wenn du mal den Bildschirm ausmachst, das Smartphone zur Seite legst, womit kannst du dich denn am besten entspannen und abschalten?
Also für mich sind diverse Sportarten, je nach Jahreszeit, eigentlich die Dinge, die ich abschalte, jetzt aktuell eine Skitour zu gehen, bei dem aktuellen Schneelager, aber sonst auch mal Rennrad fahren, joggen, Tennis spielen. Da habe ich eine lange Liste und komme leider zu wenig, die verschiedenen Hobbys alle gleichermaßen zu verfolgen. Ein Hobby, das auch ein großes ist, aber jetzt noch mehr Zeit bräuchte, wäre Segeln. Da komme ich auch nur begrenzt dazu aktuell.
Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank, Hanno Renner, CEO und Gründer von Personio. Alle Infos zur Folge und zu Personio packen wir euch natürlich in die Shownotes und das kann man auch nachlesen unter www.bitkom.org/podcast. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Linda. Ciao.
Schön, dass du dabei warst. Ciao.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.